Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Meine heutigen Gäste sind Anna Fahrmeier und Michael Hochleitner, die 2008 gemeinsam mit Thomas Gabriel die Type Jockeys in Wien gegründet haben. Ihre Leidenschaft damals wie heute: Schriftgestaltung, Custom Fonts und Lettering. Der Name und auch das Konzept für die Type Jockeys standen schon 2002 fest. Damals waren die drei noch Schüler an der Grafischen. Fast forward in das Jahr 2021. Heute tragen die Schriften der österreichischen Post oder des Mobilfunkanbieters 3 die Handschrift der Type Jockeys und die von ihnen designten Schriften mit klingenden Namen wie Ingeborg, Henriette oder Fiorelli werden weltweit von Designern eingesetzt. Ich habe mit Ihnen über Ihre Anfänge, die Bewusstseinsbildung von Kunden, Ihre Liebe für Schrift und Design und warum das Kennenlernen Ihres Coaches für Sie ein besonders wichtiger Schritt war, gesprochen. Ihr erklärtes Ziel: sich erst zur Ruhe zu setzen, wenn alle großen österreichischen Unternehmen verstanden haben, warum es nicht egal ist, die Arial zu verwenden. Am Schluss gibt es wie immer ein paar Hands-on-Tipps aus dem Unternehmeralltag. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Anna, lieber Michael, zum Podcast Sparks and Steps.
Hi.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, danke für eure Zeit. Wenn ihr euren unternehmerischen Weg jetzt, ihr habt es ja 2008 gegründet, damals noch zu dritt, heute seid ihr jetzt zu zweit, ihr habt damals die Type Jockeys gegründet. Und wie würdet ihr euren unternehmerischen Weg von 2008 bis jetzt 2021 in 3 Worten beschreiben oder einem Bild oder einer Metapher? Wer möchte zuerst? Mutige vor.
Ja, ich würde das mit einer Metapher vielleicht beschreiben. Für mich, so einfach oder platt es vielleicht klingen mag, aber es ist für mich wie eine Reise, also eine schöne und gute Reise, nicht zu vergleichen jetzt unbedingt oder zu verwechseln mit einem Urlaub, sondern eher, ja, man hat ein Ziel vor Augen, möchte da was Neues entdecken und gemeinsam mit netten, lieben Menschen im Idealfall da loslegen. Und man weiß aber dann auch nicht immer, ob das, was man sich wirklich vorstellt, so wird, wie man sich das erhofft und erwünscht, und ist vielleicht dann mal an Orten, die man immer mal sehen wollte und dann aber eigentlich doch nicht so toll sind, und umgekehrt aber lässt man sich treiben und findet dann ganz tolle Sachen. Und irgendwie ist es bis heute so mein Bild von unserer Reise.
Mhm. Und würdest du sagen, seid ihr schon angekommen oder ist das große Ziel noch in weiter Ferne?
Angekommen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind im Flow und sind in der Reise auf jeden Fall
also
gut
am
dabei
Weg.
Und am Weg. Und ich weiß nicht, ob es auch dieses eine Ziel wirklich gibt. Also es ist immer alles auch offen und das ist gut so. Und ich glaube, das ist auch das, dem wir irgendwie auch über die letzten Jahre immer gefolgt sind, dass wir uns dann möglichst schon immer fragen, wo soll es jetzt weitergehen, und nicht nur dieses eine fixe Ziel hatten, sondern einfach auch irgendwo flexibel waren.
Ja. Und wie ist das bei dir, Michael? Wie würdest du euren unternehmerischen Weg beschreiben?
Ja, das mit den 3 Worten. Ich muss ja fairerweise dazu sagen, dass ich ja schon die letzten Folgen gehört habe und schon wusste, dass du nach 3 Worten fragst. Und hab schon drüber nachgedacht und würde sagen, Selbstvertrauen, Bestimmtheit und Humor sind Dinge, die dazu geführt haben, dass es uns noch gibt und dass das Ganze wirtschaftlich auch Erfolg hatte.
Gibt es da eines, was am allerwichtigsten war, oder würdest du sagen, alle 3 sind gleich wichtig?
Ja, das kann ich gar nicht gewichten. Sicher, Bestimmtheit ist natürlich schon etwas, ohne dem kommt man nicht sehr weit. Also man muss, gerade wenn man so etwas macht wie wir, nämlich versucht, eine Dienstleistung an den Mann zu bringen, die es so vorher niemand angeboten hat, in Österreich, dann muss man natürlich bestimmt agieren und auch die anderen Leute natürlich davon überzeugen oder ihnen vermitteln können, warum das gut ist, was wir machen und sinnvoll auch für sie.
Das ist ein gutes Stichwort, weil vielleicht schauen wir dann, machen wir den Sprung nach 2008. Wie war das? Warum oder wann habt ihr beschlossen, dass ihr euch mit den Type Jockeys dann unternehmerisch oder auch einfach ja, selbstständig macht? Wann und wie habt ihr das beschlossen?
Diana und ich, und ursprünglich waren wir zu dritt, der Thomas auch noch, wir haben gemeinsam die Grafische gemacht in Wien. Das ist eine höhere Schule, wo wir eine Grafikdesign-Ausbildung mit Diplom gemacht haben. Und das eben schon sehr früh, also wir sind mit 14 dorthin gekommen. Und ich hatte zumindest zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Ahnung, was Grafikdesign in Wahrheit ist, sondern war dort eben vor allem deshalb, weil die generelle Meinung in meiner näheren Umgebung, sprich meiner Familie, war, dass ich irgendwie gut zeichnen kann und
am Gymnasium. Das ist immer ein guter Grund.
Genau, und am Gymnasium war ich eh unzufrieden und somit hat sich das so ergeben und so haben wir uns dort kennengelernt mit 14 und haben dann in dieser Klassenkonstellation bemerkt, dass wir uns einerseits natürlich mögen und menschlich schätzen, aber auch die Arbeit, unsere gegenseitige Arbeit schätzen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gemeinsam Diplomarbeit gemacht haben, 5 Jahre später.
Aber seid ihr dann noch einmal in alle Herren Länder ausgeflogen, um woanders zu studieren, oder?
Aber die Idee, das Büro zu gründen, das war wirklich schon eigentlich dann so zu Matura-Zeiten.
Also okay, was war das dann? War das schon
2002, 2003 so ungefähr, okay. Wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir das eigentlich sehr, sehr gerne machen würden, weil wir das Gefühl hatten, eben das gibt es in Österreich nicht und wir wollen da etwas bewegen und trotzdem wollten wir aber eben alle auch noch ins Ausland oder zumindest irgendwo Erfahrungen sammeln in anderen Ländern oder Büros und jetzt nicht, also ja, nicht sofort nach der Schule gründen, aber relativ bald eigentlich in Wahrheit. Also wir sind alle in Europa verstreut gewesen. Thomas und Michi haben dann eine Ausbildung oder Weiterbildung, einen Master gemacht für Schriftgestaltung. Der Michi war dann eben in England. Ich bin nach Deutschland gegangen und habe im Ausstellungsgestaltungsbereich gearbeitet. Und irgendwo war dann aber klar, dass nach dieser Ausbildung von Michi, dass wir gar nicht länger warten wollen. Also wir hatten einfach so ein, ja, wir wollten das gründen und haben gesagt, okay, warum jetzt da länger warten und wenn, dann müssen wir alle jetzt dann zurückkommen nach Wien, weil je mehr Zeit vergeht, desto weniger sehen wir das vielleicht auch und verändern sich unsere Leben. Und ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, beziehungsweise haben das schon auch nochmal hinterfragt, weil es war dann doch 4, 5 Jahre später, also oder 4 Jahre später, wir waren dann also eben 23, dann 24, genau. Ja. Und wir waren dann 23 und dann haben wir echt nochmal gesagt, okay, wir würden das gerne machen und dann haben wir wirklich uns ein Wochenende genommen, sind gemeinsam aufs Land gefahren und haben da mal überlegt, okay, ist das noch immer das, was wir machen wollen, was ist es eigentlich, was sind unsere Ziele, unsere Visionen, wollen wir das Gleiche weiterhin und haben da beschlossen, okay, machen wir das.
Also das war das, in diesem Wochenende wurde dann sozusagen die Entscheidung getroffen, wir machen das, wir starten jetzt die
Type Jockeys. Ja, ich glaube, das war schon nochmal sehr wichtig, ich meine, wir kannten uns gut, waren befreundet, waren dann aber jeder irgendwie woanders wieder und waren zwar irgendwo in Kontakt, aber es vor allem für, also weiß nicht, kann da nur von mir sprechen, aber für mich war das schon wichtig, einfach nochmal gegen zu checken, okay, ist das immer noch der Wunsch und das, was ich möchte, weil das kann sich natürlich verändern und das muss man sich dann auch eingestehen.
Ja. Auf jeden Fall auch so, dass wir dann auch ganz schnell wieder gesehen haben, dass es eben noch genauso lustig miteinander ist und so leicht geht, wie es eben damals bei der Diplomarbeit war, wo wir eben diesen Plan eigentlich schon gefasst hatten, weil genau so war es. Also damals hatten wir das Gefühl, wir machen die tollste Diplomarbeit aller Zeiten und es geht auch noch leicht und wir haben Spaß dabei. Und das hat sich dann eben, wie wir dann wieder zusammengekommen sind, quasi alle, war immer noch genauso. Irgendwie so vom Gefühl her und deswegen ja, war das für uns ganz klar.
Und ist dann auch an diesem Wochenende auch schon dieser Name entstanden oder ist der erst später gekommen?
Nein, der ist schon viel früher entstanden, der Name, und der ist quasi geblieben. Wann war das?
Zu der Zeit, wo wir eigentlich dann die Idee hatten, dass wir das machen wollen. Da okay. Ist mal bei einem Chat in ICQ.
War das dann ICQ oder was gab es denn da bitte noch?
Ja. Jetzt weiß jeder definitiv, dass wir schon alt sind.
ICQ. Ja, das waren noch Zeiten, okay. Also genau. So lange, also ihr habt wirklich die Geschäftsidee eigentlich und, also das Konzept und den Namen, den gab es eigentlich schon 2002, 2003, habt ihr gesagt.
Mhm. Genau.
Okay, Wahnsinn. Und dann 2008 gegründet. Und was waren dann so die ersten Schritte? Also wie fängt man dann an, dann sagt man, okay, man macht das, und was waren dann eure nächsten Schritte?
Ja, also die ersten Schritte waren auf jeden Fall, wir haben uns schon sehr damit auseinandergesetzt mit so Firmengründung und haben einige Unternehmer und Unternehmerinnen irgendwie aus unserem Umfeld getroffen, weil wir einfach so ein bisschen von denen lernen wollten, haben uns da vorbereitet. Auf der anderen Seite sage ich dann schon, muss man schon sagen, es war trotzdem irgendwo naiv und blauäugig, wie wir da rein sind. Aber wir haben es trotzdem irgendwo immer sehr zielstrebig und trotzdem professionell auch gemacht. Also es war uns auch extrem wichtig, dass wir uns gleich ein Büro nehmen, dass wir ja nicht von zu Hause aus arbeiten, dass wir irgendwie möglichst professionell auftreten. Vor allem auch, weil wir natürlich sehr jung waren, noch einmal jünger ausgesehen haben und da irgendwo ernst genommen zu werden und mit einem eben oder einer Profession, die es so nicht gab, die schon sehr aufwendig ist, der auch natürlich dann sehr teuer im Endeffekt irgendwo dann, oder was heißt sehr teuer, aber einfach Aufwand, Qualität und so, wollten wir einfach von Anfang an die Qualität ganz hoch ansetzen und insofern haben wir dann eben gesagt, wir müssen das möglichst professionell aufziehen und sind dann, ja,
da. Und vielleicht ganz kurze Nachprofession, meinst du jetzt die Schriftgestaltung?
Vor allem die Schriftgestaltung, natürlich, ich meine Grafikdesign auch, es gibt, das ist natürlich,
geht Hand in Hand wahrscheinlich.
Geht Hand in Hand, aber gerade bei der Schriftgestaltung war das natürlich so, dass das noch nicht so bekannt war oder dass man da auch erst Bewusstsein schaffen musste, aber selbst muss man immer noch, ja, richtig. Aber selbst auch beim Grafikdesign eben wollten wir einfach professionelle und gute Arbeit machen und das muss man halt erstmal vermitteln und deswegen haben wir uns da schon sehr irgendwie möglichst professionell darauf vorbereitet, ja.
Ja, man muss sich vorstellen, wir waren eben, wie die Anna gesagt hat, recht jung und haben eben auch sehr jung ausgesehen und man hat dann, nachdem man dann...
Schaut's noch immer jung aus, jung danke, geblieben.
Nachdem man dann, also man trifft dann im Endeffekt auf Mitte 50-jährige Konzernleiter und versucht denen zu vermitteln, dass man ein absoluter Profi ist in dem, was man tut. Da hatten wir natürlich, da war Selbstvertrauen eben ganz ein wichtiger Punkt, eben wie gesagt. Einerseits und natürlich haben wir das eben natürlich mit einem ordentlichen Büro und anderen Kniffen versucht auch zu vermitteln. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, ich trage ab sofort nur noch Hemden jeden Tag, obwohl es natürlich eh wurscht gewesen wäre, wenn ich im Büro sitze, ob ich einen Kapuzenpullover anhabe oder nicht. Aber irgendwie, um noch einmal zu untermauern, dass das Business ist.
Und das heißt, wie seid ihr dann an euren ersten Auftrag gekommen? Das ist ja immer ganz aufregend. Wie macht man das?
Ja, wir sind dann mit Hemd und mit im Hemd Büro und gesessen und haben mal gewartet. Und haben
gewartet, vielleicht kommt ja jemand vorbei.
So ungefähr.
Dann hat das rote Telefon geläutet.
Ja, stimmt, genau. Das rote Telefon.
Ja, das war natürlich ein Schritt für Schritt und ich würde sagen, so der erste wichtige und Initialkunde kam dann über eine Freundin von uns, wo die Mutter ein Lokal eröffnet hat am Karmelitermarkt, das Marktachterl, das es mittlerweile jetzt nicht mehr gibt, weil sie es dann verkauft hat einige Jahre später. Aber das war so das erste Projekt und von dem ging es dann irgendwie so verästelt weiter. Also da haben wir Architekten kennengelernt und dadurch wieder Industrial Designer, die von uns Sachen gebraucht haben und irgendwo hat sich das dann so aufgebaut. Und wir haben natürlich, also nebenbei auch dann noch, wir hatten teilweise vorher schon so Freelance-Jobs, die haben wir teilweise so ein bisschen mit reingenommen, so kleine Sachen. Aber das ist dann so stetig und langsam gewachsen, was jetzt die Grafikdesign-Sachen betrifft. Und dann auf der anderen Seite haben wir noch die Schriften, die wir einerseits als Custom-Fonts anbieten, also wirklich für Unternehmen Schriften entwickeln, aber eben auch Fonts, die die Grafikdesignerinnen oder jeder Mann und jede Frau irgendwie kaufen kann. Und das war dann auch ein zweiter Strang eigentlich in unserem Unternehmen, das wir aufbauen mussten. Und da haben wir dann die ersten zwei Schriften rausgebracht im ersten Unternehmensjahr. Und das haben wir natürlich dann auch versucht, irgendwo zu pushen und da weiterzukommen, weil das dann natürlich als Lizenzgeschäft auch ein guter Strang ist, der dann so im Idealfall nebenbei läuft. Mhm. Muss man natürlich auch befüttern und sich darum kümmern.
Zumindest,
so dachten wir das.
Aber da muss man natürlich dazu sagen, eben solche Schriften, das waren zwei Schriftfamilien und das sind Projekte, wenn man sich da nicht damit beschäftigt, ist das natürlich nicht so klar, aber das sind Projekte, die dauern 2 Jahre in der Umsetzung, in dem Fall je Schrift. Und das war schon was Großes, diese zwei Schriften dann herauszubringen. Und es gab auch zu dem Zeitpunkt in Österreich niemand anderen im Endeffekt, der das so realisiert hat. Es gab natürlich immer ein paar Schriftgestalter, wobei im internationalen Vergleich sehr wenige.
Wo ist so die Hochburg des Schrift- oder Type-Designs eigentlich? Ist das England oder?
Na, Holland, Deutschland ist schon immer gut dabei gewesen. Lustigerweise eben in Österreich, und das war eben auch unsere Grundidee oder auch so ein Leitbild, eben, dass wir das eben gerne ändern wollen, dass auch in Österreich Schriftkultur geben soll. Und das war eben etwas, was wir mit dieser Foundry-Gründung eben initiieren wollten.
Und da war natürlich, dann mussten wir schon sehr auch dahinter sein, weil das gab es halt nicht, und haben dann versucht, einerseits PR-mäßig oder in die Medien zu kommen und da zu vermitteln, was wir da eigentlich machen und dass es jetzt da Schriften gibt von uns in
Österreich.
Und
warum ist das gut? Warum braucht man das überhaupt?
Warum braucht man das? Mhm. Und,
also sozusagen die Bildung der Kunden eigentlich auch.
Ja, ja. Mhm. Auch ein Zweig war immer Lettering von Anfang an. Also ich habe damals auch in England meine Diplomarbeit über Lettering geschrieben, und das war 2007. Da kannte das Wort Lettering in Österreich niemand. Und wir haben versucht eben zu erklären, dass wir das anbieten und was das ist. Und mittlerweile hat das jeder zumindest schon mal gehört.
Kannst du vielleicht mal kurz den Unterschied sagen für Leute, die jetzt nicht aus der Designbranche kommen? Also Lettering und Type, also was macht Lettering aus?
Also Lettering ist also Schrift oder Fonts, wie man es kennt, das sind mittlerweile digitale Software im Endeffekt, die man auf seinem Computer installiert, und dann kann man damit schreiben, was man möchte, weil alle Buchstaben darin enthalten sind, hoffentlich. Und Lettering im Gegensatz dazu ist ein Schriftzug in den meisten Fällen für ein ganz bestimmtes Thema, ein Firmenlogo vielleicht, oder auch nur für eine Geburtstagseinladung, je nachdem, wie man es auslegt. Aber es ist jedes Mal von Hand gemacht und nur für dieses eine Wort, okay, im Gegensatz zu einer Schrift, die es eben natürlich dann tausendfach gibt und die dann eben auch frei kombinierbar ist.
Okay, also das hat damals noch keiner gekannt, Lettering, jetzt nochmal kurz zurück. Und auch da Bewusstseinsbildung für die Kunden betrieben. Ja, spannend. Und würdet ihr sagen, jetzt muss ich kurz rechnen, 13 Jahre später, ist es schon besser geworden?
Das Bewusstsein,
ja, das Bewusstsein
jeden Fall
der Kunden.
Doch, also gerade in den letzten Jahren ist das einerseits mit Lettering, wobei das oft gleichgesetzt wird nur mit diesen verwackelten Pinsel-Brush-Letterings. Da gibt es ja noch viel, viel mehr, und das ist nicht nur das. Aber eben, wie der Michi gesagt hat, das hat man schon mal gehört. Und aber auch im Schriftgestaltungsbereich ist das Bewusstsein immer größer und besser geworden. Also es gibt viele Werbeagenturen, die mittlerweile jetzt in ihren wenn sie Brandings und Corporate Designs entwickeln für ihre Kunden, wiederum auch Schriften entwickeln lassen wollen. Und ja, da hat sich schon einiges auch getan.
Bestes Beispiel wahrscheinlich 3, für die ihr für Mobilfunkanbieter habt ihr auch eine Custom Font gemacht, oder die Post. War die Post eigentlich so das größte Projekt, oder war 3 zum Beispiel größer? Oder ist es eh immer gleich, weil 26 Buchstaben und,
und 9 noch Zahlen? 1500 mehr.
Ja, stimmt, und irgendwelche Spezialbuchstaben oder so wahrscheinlich,
ja,
noch.
Ja, die Post war natürlich, 3 und Post war natürlich sehr publike Projekte natürlich, und die Post umfangreicher, weil es eine Leseschrift ist. Aber noch größeres Projekt war eigentlich der XXX-Lutz. Die haben nämlich eine Super-Family, wenn man so will, eben bekommen von uns. Das heißt, das sind Serifen und Sans-Serif-Schriften dabei gewesen. Und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber in Wahrheit gehört ja der Möbelix und der Mömax da auch dazu. Und
doch, das weiß man.
Die haben alle also quasi Schriften bekommen. Und das war ein sehr umfangreiches, okay, wow, Projekt, ja, das war wahrscheinlich das
okay, also sogar beim Lutz ist es dann sozusagen schon angekommen, dass man eine,
ja, natürlich ist es beim Lutz angekommen, ja. Und ja, also ich glaube generell, wenn man in einer Marketingposition in einem großen Unternehmen sitzt und noch nie was von Custom Type oder Hausschriften gehört hat, dann ist man eh viel besetzt.
Oder muss einen Workshop bei euch buchen, wie das so funktioniert.
Einfach mal einen Kaffee und Termin macht es auch.
13 Jahre gibt es die Type Jockey schon in verschiedener Besetzung. Welche Schritte würdet ihr denn sagen, hatten so die größten Auswirkungen auf euch als Unternehmer und Unternehmerin?
2 Dinge fallen mir da ein dazu. Einerseits diese Schriften, die wir rausgebracht haben damals. Eine davon hat da den TDC Award gewonnen. Das ist ja, so der Preis quasi in der Schriftwelt.
Der Oscar.
Wenn man sich damit beschäftigt. Ich sage immer der Harper Avery Award.
Harper Avery, genau.
Der Catherine Fox Award mittlerweile. Egal. Jedenfalls war das damals schon noch ein Ding, und das hat dann doch Aufmerksamkeit auf diese kleine Foundry aus Österreich gelenkt und natürlich dazu Verkäufen auch von unseren Schriften geführt und uns auch natürlich als Spezialisten etabliert, weil diesen Preis eben kriegt ja nicht jeder. Also das war sicher auch für unser Selbstvertrauen, aber auch natürlich für unsere PR eine gute Sache.
2010 schon. Das, ja, war im Jahr eigentlich nach,
also 2009, relativ am Anfang, oder?
Wir haben 2009 die Ingeborg, die eben den Award bekommen hat, rausgebracht, und 2010 wurde sie da ausgezeichnet. Ja.
Kurze Frage, Ingeborg, warum der Name für diese Font?
Die Schrift heißt Ingeborg, ich habe die Schrift damals als Diplomarbeit in England begonnen und habe über Namen nachgedacht, wie jeder andere auch, und habe mir gedacht, meine Mutter freut sich sicher, wenn ich ihn nach ihr benenne. So kam es dann dazu. Da ist nichts verhaut.
Alles klar. Gut, zurück zu den größten Auswirkungen auf euer unternehmerisches Dasein. Du hast gesagt 2 Dinge. Also einerseits einmal dieser Award, und was war das Zweite?
Ja, das Zweite hätte ich eben gesagt, war, wir haben auch gleich relativ am Anfang, wir waren damals im 9. Bezirk noch mit unserem Büro, wurden wir dem Tom Beck vorgestellt. Der uns seither begleitet, der hat uns, also ist ein Business Coach, Berater, der uns damals quasi wirklich so auch wachgerüttelt hat, was viele Dinge anbelangt, und der uns geholfen hat, weil natürlich wir waren vielleicht kreativ bewandert oder konnten Schriften gestalten oder andere Dinge auch natürlich, und aber von Business hat man eben in Wahrheit nicht so viel Ahnung, und er eben schon. Und ein ganz wichtiger Punkt war da, denke ich, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, auch, dass wir uns eigentlich unserer Stärken klar werden müssen und demnach auch entscheiden, wie wir unsere Arbeit im Team aufteilen. Also wir waren 3 Leute und haben dann oft halt parallel genau dasselbe gemacht, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Wenn einer etwas sehr gut kann, soll er natürlich das machen, und da muss man dann vielleicht auch manchmal über seinen Schatten springen oder auch nicht, aber es war jedenfalls, das war eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, und das und viele andere Dinge haben uns auf jeden Fall da auf den richtigen Weg gebracht und auf Schiene.
Und dieser Coach, ganz kurz vielleicht noch, der begleitet euch bis heute oder war das so ein Einmal-Ding 2010?
Nein, der begleitet uns eben glücklicherweise bis heute. Also immer in unterschiedlichen Intensitäten, würde ich sagen, aber doch bis heute. Und das ist ein ganz ein wichtiger und essentieller Faktor eigentlich für unser Unternehmen. Also das war wirklich von Beginn weg immer wieder in regelmäßigen oder regelmäßigen Abständen haben wir ihn getroffen und uns einfach über uns Gedanken gemacht und reflektiert und in die Zukunft geschaut und auch viel Beziehungsarbeit geleistet. Also das ist schon auch etwas, also einerseits natürlich Business und Wirtschaftlichkeit, aber nur weil drei Freunde, die gut miteinander arbeiten können, ein Büro gründen, heißt das noch lange nicht, dass das gut aufgeht. Und da kommen natürlich dann Dinge wie Existenzängste oder was auch immer daherkommt. Das hat man ja sonst in Freundschaften vielleicht nicht so stark miteinander in der Verbundenheit. Und das war schon gut, sich da immer wieder auseinanderzusetzen. Und eben bis heute ist es gut, und gleichzeitig eben auch haben wir durch ihn gelernt, auch unabhängig von ihm viele Dinge anders oder besser zu machen. Also wirklich eine Kommunikationskultur, eine Diskussionskultur auch zu etablieren, selber auch zu reflektieren und einfach mal zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal raus. Also er macht viel auch in der Natur mit uns, also halt, oder Natur, wir gehen dann spazieren einfach, aber es ist so wichtig, auch mal aus diesem Raum rauszugehen, und das machen wir beide, also der Michael und ich, dann schon auch immer wieder, dass wir sagen, okay, so, jetzt gehen wir mal raus und machen 2 Stunden draußen und reden über gewisse Dinge, weil oft ist es dann eben in den eigenen Räumlichkeiten fast ein bisschen befangen.
Coaching on the go. Ja, na, kann ich mir gut vorstellen. Und außerdem in der Natur sein hilft gefühlt immer.
Genau.
Absolut. Und Anna, was wären denn deiner Meinung nach, hast du da noch was hinzuzufügen von dem, was der Michael gesagt hat, die 2 Award?
Würde ich auf jeden Fall bestätigen. Für mich eben gibt es gar nicht so diese einzelnen, oder was heißt einzelnen, es sind einzelne Schritte eben. Für mich ist, es gibt jetzt nicht so 1-2 Dinge, woran ich es festmache, aber ich glaube, was für mich immer wichtig ist oder für uns ist, diesen Schritt eigentlich zur Seite oder rauszugehen. Also das empfinde ich als etwas, was ganz, ganz essentiell auch ist, um eben auf Situationen auch nochmal anders zu schauen. Und ich glaube, das hat uns immer sehr weitergebracht. Und natürlich die Dinge, die vorhin gefallen sind, auch, aber ich glaube, es ist eben auch extrem wichtig, immer wieder mal rauszutreten und
Also in Form jetzt von einem Coaching oder noch andere Sachen?
Was auch immer. Also ja, Coaching ist ein Beispiel dafür, aber selbst in unseren Projekten machen wir das. Also selbst wenn man mal da nicht weiterkommt, einfach mal raustreten und versuchen, es ist extrem schwierig, da nicht den Weg, den man sich eigentlich gedacht hat, weiterzugehen, sondern vielleicht auch mal radikale Dinge zu machen und zu verändern. Und wenn man merkt, dass es, also das sind jetzt die negativen oder Dinge, die vielleicht haken, aber da ist es echt immer gut, ein bisschen rauszutreten. Ja.
Und einmal einen anderen Blickwinkel auf eine Sache zu bekommen. Was würdet ihr sagen, war in diesen 13 Jahren der schwerste Schritt, den ihr gehen musstet?
Das war auf jeden Fall der Moment, wo wir unsere Mitarbeiterinnen gekündigt haben. Wir waren da ein Team von fast 5 Leuten und haben uns da einfach irgendwo eingestehen müssen, dass es so nicht mehr weitergeht. Genau wie ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, diesen Schritt nach außen gehen, etwas, was so verfahren ist, dass es irgendwo uns nicht mehr glücklich macht. Wir haben uns eingestehen müssen, so funktioniert es nicht. Wir wollten immer ein größeres Team haben, aber es war einfach ein extremer Aufwand, den man dadurch hatte. Und gerade wir beide als Geschäftsführer haben da wirklich gemerkt, okay, wir sind an der Grenze unserer auch irgendwie körperlichen Fitness, aber dann auch irgendwo so unter Druck gestanden, dass wir das ganze Unternehmen, dass wir ständig wieder Projekte reinspielen mussten und gleichzeitig aber auch selbst nicht mehr das so richtig machen konnten und durften,
also was mehr
wir
managen.
Eigentlich, genau, wir haben mehr gemanagt. Und wir haben es dann versucht über eine lange Zeit, dass es funktioniert, und wir wollten es auch sehr gerne, weil wir haben dieses Team auch echt geliebt. Es war super aufgestellt und wir hatten echt eine super Zeit und Spaß, und es hat gut funktioniert und war gut aufeinander abgestimmt. Und das war dann schon ein harter Moment für uns beide. Also da haben wir wirklich gehadert lange, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt was ändern wollen, dann müssen wir es radikal machen. Und dann haben wir entschieden, dass wir das Team halt minimieren werden und müssen, und haben das dann auch getan. Und ja, im Endeffekt jetzt nach einigen Jahren kann man schon sagen, war es eine gute Entscheidung, vor allem für uns beide, weil es uns dadurch echt viel besser geht. Auch persönlich sind wir viel
Es ist leichter.
Entspannter.
Also, wenn man 5 Leute durchfüttern muss, dann bist du halt im Endeffekt dann immer dahinter, also zumindest wenn man sowas macht wie wir, dem nächsten Auftrag hinterher zu hechten. Also kaum hat ein Kunde bezahlt, ist mit den Gehältern das Geld auch wieder weg vom Konto. Und das ist irrsinnig anstrengend und ein Wahnsinnsdruck. Und wenn wir wissen, sind nur wir zwei und wir beide sind auch noch verantwortlich für unser eigenes Glück, dann ist es natürlich eine ganz andere Aufstellung und Flexibilität, mehr oder weniger auch natürlich.
Kein einfacher Schritt, aber schön, wenn es so in der Rückschau sich ausgezahlt hat. Was würdet ihr denn sagen, war so der unerwartetste Schritt, den ihr gehen musstet, wo ihr nie geglaubt hättet, dass ihr sowas jemals machen müsst? Gab es sowas?
Also ich hätte ja gesagt, dass gar nicht so viel Unerwartetes passiert ist. Ich habe eher immer das Gefühl, dass das alles eben recht geplant war von uns und irgendwie so aufgegangen, wie wir es wollten, was ich gut finde. Und es war ja auch so, also wie vorhin gesagt, kennen wir uns ja schon sehr lang und ich kann mich eben erinnern, ist mir vor kurzem eingefallen, die Anna hat damals eben, das muss so zur Diplomarbeitszeit gewesen sein, gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die größte Grafikdesign-Konferenz, die war in Berlin, die Typo Berlin. Und sie hat zum Spaß mit so kleinen Pappfiguren gemutmaßt, wie das sein würde. Falls sie auch wieder einkommt. Hat sie gemutmaßt, wie das sein würde, wenn wir bei der Typo Berlin mal einen Vortrag halten. Mit Ansage und so. Jetzt kommen die Type-Jockeys und so. Das war ein sehr lustiges kleines
da
Video.
Da
habe ich
meine Sprecherkarriere schon mal.
Ah ja, schau, da ist die Sprecherkarriere schon losgegangen.
Aber das war quasi schon, da hat sie quasi schon gesehen, die Zukunft. Und ja, ich meine.
Schau, nächste Standbein.
Einige Jahre später.
Wahrsagerin bei Type-Jockey.
Einige Jahre später war es dann eben tatsächlich so, dass wir tatsächlich dann einen Vortrag bei der Typo Berlin gehalten haben. Und das war natürlich schon
so ein Ritterschlag,
also wenn man, ja, aber auch sowas, was man sich so ausmalt und dann wird das so, und was man auch so, ich meine, als Student, da sitzt du dann im Publikum und denkst dir, boah, die sind super und die haben es geschafft. Und
die sind
dann,
so toll.
Und dann plötzlich halt selbst auf der Bühne zu stehen, das war natürlich schon toll. Natürlich haben wir dann nicht mehr das Gefühl gehabt, boah, wir haben es jetzt geschafft und zurücklehnt.
Dann
aus der Perspektive. Aber dennoch, es war toll, wenn das natürlich, was wir uns vorgestellt haben, wie wir noch ganz jung waren, dann irgendwann wahr wird.
Ja. Ja, so richtig unerwartete Dinge würde ich jetzt auch sagen, fallen mir jetzt auch nicht wirklich dazu ein. Natürlich kommen immer wieder Situationen, die man nicht so geplant hatte oder eigentlich nicht so wollte. Aber jetzt nicht so im großen Stil, dass man sagt, okay, boah, damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Also es kommen schon überraschende Dinge, auch ja, schöne, überraschende, negative, wie auch immer, aber ja.
Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, ja, irgendwo doch. Also die Reise.
Ongoing, oder?
Ongoing.
Ja, die Reise geht voran, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt vielleicht so ein Blick in die Zukunft. Was für Schritte möchtet ihr denn noch in der nahen oder auch in der fernen Zukunft noch mit den Type-Jockeys gehen? Was habt ihr noch vor?
Ja, ich hab das Gefühl, wir sind eher auf einem guten Weg. Ich glaube, wir halten auch mehr oder weniger am Plan fest. Und ich denke, zur Ruhe setzen können wir uns eh erst, wenn alle großen Unternehmen im Land zumindest verstanden haben, dass es eben nicht egal ist, ob man einfach die Areal nimmt. Und bis dahin haben wir eh zu tun.
aktuell eben finde ich es ganz gut, dass man jetzt noch nicht so große nächste Ziele hat. Also ich finde es momentan, also wirklich nach 12 Jahren, jetzt im 13. Jahr, echt auch mal ganz schön, dass man jetzt einfach mal so dahin spaziert und das ein bisschen genießen kann und nicht jetzt so einen Stress und das nicht so voll bepackter Rucksack ist, sondern dass es mal irgendwo ganz, abgesehen natürlich von der globalen Situation, aber bei uns jetzt mal so ganz, ganz schön läuft, dass wir miteinander, dass es super ist, dass wir schöne Projekte machen, dass wir Spaß dran haben, dass wir ja, da irgendwie Freude haben, Freude bereiten, und das ist das, was wir immer machen wollten. Und deswegen finde ich es aktuell mal ganz gut, da so dahin zu wandern und ein bisschen ein paar Lieder zu treten. Ja,
schlendern können und genau. Mit leichtem Gepäck einmal schauen,
aber
was so kommt.
Immer freudig auch in die Zukunft schauend und schauen und miteinander besprechen, wohin es geht. Und das ist auch eine ständige Reflexion und ständige Veränderung. Also eben dieses Coaching, habe ich ja gesagt, machen wir auch. Und das ist eben wirklich wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, was wollen wir eigentlich miteinander, was wollen wir einzeln. Ich meine, wir sind ein Team und da geht es natürlich um uns beide und aber auch um uns einzelne Personen. Und man kann nicht davon ausgehen und erwarten, dass das für immer gleich bleibt.
Ich wollte also, sagen, Sie auch im
wir
Fluss.
Hatten zwar, genau, wir hatten, und das ist schön eigentlich zu sehen, dass wir schon sehr, sehr früh von Beginn an diese Ziele hatten und sehr, sehr viele davon auch wirklich erreicht haben oder auch noch immer am Weg vielleicht sind und die sich nicht verändert haben, aber viele kleine andere Etappen und Ziele verändern sich und verändern sich ständig, und das ist auch gut so. Und sofern wir viel miteinander reden, und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sehr ehrlich und offen damit umgeht, selbst wenn man eben zweifelt, dann schaut der Weg eigentlich eh ganz gut aus.
The future is bright.
Genau. Auf jeden Fall.
Aber das ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Stichwort gewesen, weil manche haben das gar nicht. Habt ihr irgendwie so Prinzipien euch zum Beispiel irgendwann mal aufgeschrieben oder Werte, nach denen ihr euer Unternehmertum gestaltet? Oder ist das eher, ich meine, gut, ihr seid ein kleines Team, vielleicht war das ein bisschen anders, wie ihr Mitarbeiter hattet, aber habt ihr da irgendwo mal, also, oder redet ihr drüber, verhandelt ihr drüber? Gibt es da irgendwas, was euch so anleitet bei dem, was ihr tut?
Ich glaube, dass so gewisse Grundprinzipien sind schon in unserem Businessplan damals oder Gesellschaftsvertrag oder was war das drin gestanden?
Kein Bier vor vier.
Also die essentiellen Dinge waren da quasi waren da geregelt.
Richtig. Aber wir trinken nie Bier im Büro.
Ja, weil wir nie haben. Immer nur der Wein. Na, jedenfalls würde ich sagen, wir haben gelernt, einfach natürlich aus den Jahren, und haben dadurch eben. Wir wissen, in welche Projekte wir unsere Lebensenergie und Zeit und unser Herzblut investieren wollen mittlerweile. Und das Prinzip ist dann quasi, die anderen Projekte lassen wir sein.
Mhm. Und die Freiheit habt ihr euch ja jetzt auch wieder geschaffen, weil natürlich mit Mitarbeitern stelle ich mir
Nein,
sehr schwierig dann vor, oder?
Ja, ich meine, man darf nicht großkotzig sein. Wir haben auch natürlich ein Leben, das wir bezahlen müssen, und Familie. Aber ja, es ist natürlich schon um einiges leichter, Nein zu sagen, wenn man, genau, wenn man nicht die Mitarbeiter bezahlen muss.
Ja, es ist ganz wichtig, weil eben Projekte, die Freude bereiten und irgendwo Spaß machen und nicht wahnsinnig langweilig sind, da hat man einfach auch mehr Motivation, da ist die Stimmung, eine Atmosphäre hier eine andere, und da wollen wir eigentlich schon, oder schauen wir sehr darauf mittlerweile, also dass wir möglichst Dinge machen, die uns wirklich viel Freude bereiten. Und
zudem ist es natürlich auch so, wissen mittlerweile eh die meisten, aber natürlich das, was du, so wie du dich präsentierst nach außen, dass also die Art von Projekten, die wir zeigen und auf unserer Website zu sehen sind, das sind die Projekte, die wir auch wieder bekommen werden. Und wenn das Projekte sind, die wir wirklich gar nicht machen wollen, dann
sieht man die Falschen an. was würdet ihr denn sagen, sind so, ich meine, ihr habt jetzt 12 Jahre plus Unternehmer- und Unternehmerinnen-Erfahrung oder Unternehmertum-Erfahrung. Was sind denn so 3 Tipps, die ihr zukünftigen Unternehmen oder anderen Unternehmern schon aus eurer Erfahrung mitgeben wollt, könnt?
Also dieses Miteinander reden, das ist, glaube ich, essentiell. Das ehrlich und offen sein miteinander, das ist, würde ich ganz, ganz hoch und groß schreiben. Dann bestimmt auch irgendwie so ein Miteinander, also ein Netzwerk und Partnerinnen und Partner finden, also ein Netzwerk irgendwo haben, aus dem man auch ein bisschen schöpfen kann und auch so miteinander, ja, diese Miteinander-Sache und nicht gegeneinander oder nicht nur so sein eigenes Ding, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann aber eben auf jeden Fall authentisch auch sein und bleiben. Und aus dem, ja, ich bin für Love zuständig, aus dem Herzen heraus agieren. Und dann auch noch Eis essen und lachen und leben und so. Und es machen. Also in erster Instanz muss man einfach mal loslegen. Es waren jetzt 27 Dinge.
Macht nichts. Du, ich gebe immer die Auswahl 1 plus Ratschläge.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Okay, wunderbar. Vielleicht noch, das ist jetzt eine Frage, die ich noch gar nicht so oft gestellt habe, aber die ich gerne mal auch stellen würde, weil ich habe einen Podcast gehört von der Daria Daria und der heißt A Mindful Mess und sie hat da so eine schöne Frage gestellt. Und zwar, welche Eigenschaft würdet ihr Unternehmerinnen und Unternehmern mehr wünschen?
Mir würde dazu einfallen, wertschätzend zu sein. Ich glaube, dass extrem viel in der Wirtschaft generell und eben im Business-Sektor, dass man da wertschätzend und wertschätzender agieren sollte und muss. Weil dadurch eröffnen sich so wahnsinnig viele Dinge und das würde ich jedem und jeder wünschen.
Der Michael nickt. Findet er gut. Ja, dann vielen, vielen Dank für eure Einblicke in euren unternehmerischen Weg. Danke.
Sehr gerne, danke, dass du da warst.
Danke für den Podcast.
Wenn ihr noch mehr über Ingeborg, Henriette oder die Type Jockeys wissen wollt, schaut einfach auf typejockeys.com vorbei. Wenn ihr Sparks and Steps noch nicht abonniert habt und keine Folge mehr verpassen wollt, einfach auf Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts abonnieren.